Widerstand, Dorothee Sölle und der Osten. So haben wir im Jahr 2023 unser Projekt zum 20. Todestag von Dorothee Sölle überschrieben. Die Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt in Kooperation mit dem Magazin für Kirche, Politik und Kultur, die Eule, haben dazu eine Präsenzveranstaltung, Interviews und Texte realisiert. Mit dem nun folgenden Akademiegespräch zwischen Christoph Meyer und Paul F. Martin von der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt und Stefan Bickert runden wir das Projekt ab. Stefan Bickert ist heute Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen. In der DDR war er Bürgerrechtler und weiß darum, von der Rezeption des Wirkens von Dorothee Sölle auf den damaligen Osten zu berichten. Immer wieder spricht sich Bickert auch gegen die Verwendung von Slogans und Inhalten der friedlichen Revolution durch rechtspopulistische und rechtsradikale Gruppierungen heute aus. Dazu gehört sicher auch Widerstand. Im Gespräch spürt Bickert den Fragen nach, was uns Dorothee Sölle heute bedeuten kann. Taugt ihr Werk als Initialzündung einer neuen politischen Bewegung? Was können insbesondere Friedensgebete in der Tradition des politischen Nachtgebetes heute bewirken? Welche Stimme muss die Kirche heute finden? Doch zunächst, war Dorothee Sölle eigentlich Theologin? Und wenn ja, welche?
Diese Frage stellt sich einem, vor allem, wenn man das Werk liest, ob sie eine Theologin war oder nicht. Und wenn man das Feld noch ein bisschen weiter spannt, dann könnte man sagen, sie ist ja nicht Pfarrerin gewesen. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, dass sie nicht in der Kirche integriert gewesen ist. Sich aber sehr wohl, das kann man auch an dem Zustandekommen der Friedensgebete, die dann politische Nachtgebete zunächst hießen, feststellen, dass sie sich sehr wohl als engagierte Christin und Theologin gefühlt hat. Aber ich glaube, dass sie mit einem literarischen Zugang zur Bibel dann in systematisch-theologische Fragen gekommen ist und dort dann in die Aporien als gegenwartsnahe Mensch in der Atmosphäre der Zeit, verstehend, dass nach Auschwitz vielleicht ein Denken anders aufzustellen ist, in ein Engagement eingetreten ist. Ich glaube, das ist die Reihenfolge. Also die würde sich, glaube ich, ganz wohl fühlen, wenn wir sie als Theologin bezeichnen.
Ja,
aber sie weiß ganz genau, dass sie nicht Pfarrerin ist. Und da tut sich für mich ja auch eine große Lücke auf. Es gibt sehr viele Theologen, die in verschiedenen Berufen arbeiten, die von der Kirche nicht als ihr Schatz, um Luthers Thesen zu zitieren, als Schatz des Evangeliums begriffen werden, sondern die sind sozusagen etwas separiert. Ne? Und dieses theologische Denken ohne Kirche, wo sie dann vielleicht mal ohne Gott sagen würde, so scheint es mir eher zu sein, ein theologisches Denken ohne Kirche, aber dann durchaus auf das Christsein hin.
Aber auch ganz stark im Wirkungsbereich der Kirche, ne? Also der Kirchentag kann man ja...
Genau, das Podium Kirchentag, das Podium Akademien, das Podium eingeladen zu sein in Gemeinden, in der kirchlichen Frauenarbeit und anderem. Und dann auch, es ist schon auch eine große Begabung, aus so einer Freiheit heraus immer wieder in christliche Topoi zu gehen und nicht bei ethischen Verlautbarungen stecken zu bleiben oder bei poetischen Bildern oder einer Art literarischer Protestkultur sich einzugliedern, sondern wirklich in den traditionellen Topoi der Theologie. Also das muss man auch erstmal so im Ganzen mal versuchen wahrzunehmen, weil sie wird schon auch von vielen Leuten abgetan. Ja. Und ich habe es selbst auch erlebt im Studium und danach, dass sie eben als Linke oder als Bloßmystikerin oder als Friedensbewegte sozusagen ein bisschen eingeschachtelt und kartoniert wird und die Breite ihres Tätigkeitsfeldes nicht gesehen.
Du bist ja in deiner Biografie in einer Zeit unterwegs gewesen, hast in den 80er Jahren studiert in Naumburg und in Berlin. Das waren ja auch so die heißen Jahre, wo Sölle auch viel gelesen wurde und auch aktiv war. Wo ist dir Dorothee Sölle zum ersten Mal begegnet? Kannst du dich daran erinnern?
Persönlich ist sie mir nie begegnet. Aber sie ist mir mittelbar umso eindrücklicher begegnet, nämlich bei Frauen, die mit Dorothee Sölle Mutfasten zu sprechen. Das ging schon mit meiner eigenen Mutter, die Theologin, ist los. Das sind junge Leute, Frauen auch, Theologiestudentinnen. Und mir ist sie dann natürlich als eher politische Denkerin, als eine Frau, die in der Friedensbewegung auch zu den sprechenden Personen in der Öffentlichkeit gehörte, begegnet, beziehungsweise habe ich sie als solche wahrgenommen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt bei der Theologie von Frau Sölle, dass sie, wie es auch ein Biograf von ihr sagt, manchmal übertrieben hat. Das heißt, zugespitzt hat, Kritik, damit sie überhaupt wahrgenommen wird, verschärft, ja, vereinseitigt hat, im Blick auf Männer, im Blick auf Kapitalismus, im Blick auf die Gefahren, denen die Befreiungsbewegungen ausgesetzt sind. Und sie hatte, wenn man so will, das Glück, das sage ich doch etwas in Anführungszeichen, im Rahmen der Ost-West-Konfrontation zu handeln. Damals war für manche diese strikt geteilte Ost-West-Welt auch eine Hilfestellung, in den eigenen Zusammenhängen sich bloß zu bewegen. Und den Eindruck habe ich dann doch öfter politisch bei ihr. Aber das Schöne an ihrer Weise zu sprechen ist, dass sie den Einspruch Gottes und den Einspruch der Theologie immer noch auch im Blick auf sich selbst zur Geltung bringt und zulässt. Also diese Gebrochenheit, das ist ja auch in ihrer Stimme, wenn man Tonaufnahmen hört, zu spüren, diese Gebrochenheit der Existenz mit der Sehnsucht, bei sich selbst anzukommen und zugleich wahrhaftig dieses Ringen um die Wahrheit, hat sie ja mehrfach auch als einen Ausdruck der Liebe zum Menschen bezeichnet, dass sie genau darin dann auch Person und Sache zusammenbringt. Also wenn man sich überlegt, Bonhoeffers Ethik, das ist auch in den vier Anläufen kein streng wissenschaftlich abgesicherter Text, der zum Beispiel alle Lektüren, die er im Gefängnis haben konnte, aufnimmt in einem Anmerkungsapparat etc. pp. Und so ähnlich ist das von der Dignität mancher Texte her, zum Beispiel in der Schrift Erwählt das Leben, das ist schon eine Programmschrift, oder auch die Schrift Ein Volk ohne Vision geht zugrunde, oder wie sie es im Text selbst sagt, ein Volk ohne Vision hat keine Identität. Dass also solche Texte, die jetzt nicht dahin boniert sind, dass sie sich absichern gegenüber anderen Thesen und Zugängen, dass die nicht in der Wissenschaft rezipiert werden. Ich glaube, das ist ein Manko. Das ist ein Fehler. Ich halte es auch für möglich, dass in der Krise der Kirche wir wieder auf solche ungehobelten Basistexte kommen. Also die Freiheit eines Christenmenschen wird ja auch wieder vermehrt gelesen. Und auch kurze programmatische Schriften sind interessant. Und da hat sie ja einiges zu bieten, sodass man eigentlich der Kirche eine kritische Auseinandersetzung mit Dorothee Sölle neu wünschen möchte.
Du sagtest gerade ungehobelte Basistexte. Ja. Und da hat ja Sölle selber auch sehr stark drunter gelitten, dass sie in der wissenschaftlichen Zunft, in Deutschland zumindest, nicht wirklich landen konnte. Du sagst halt, also das war offensichtlich auch eine Stärke von ihr, dass sie mit ihren ungehobelten Basistexten dort auch aufrühren konnte, was anfangen konnte, was vielleicht in wissenschaftlicher Theologie gar nicht möglich gewesen wäre. Wo würdest du sagen, sind theologische Gedanken von ihr für dich auch als Theologen wichtig geworden? Oder was sind das für Gedanken, wo du sagst, da sind diese Texte, die so ganz aus der Existenzialität rauskommen, für dich als Theologen anregend geworden? Waren es eher die Texte, die aus dem Bereich der Gedichte, Gebete kommen, also aus dem wirklich existenziell Durchlebten? Oder du hast gerade auch ihre Bücher, ihre Programmschriften auch genannt. Sind das eher diese Bücher? Oder was hat dich da als Theologen bewegt?
Also mich bewegt natürlich, wie manch anderen auch, dieser Begriff der Stellvertretung. der zum Beispiel bei Bonhoeffer etwas anders gefasst ist als bei ihr. Also sie sagt ja doch sehr radikal, Gott ist in Auschwitz im Holocaust abwesend gewesen und wird vertreten von Christus an der Seite der Leidenden und Sterbenden. Darum kann sie auch sagen, Christus stirbt in Vietnam. Oder Christus ist bei den verdursteten Menschen in der sogenannten dritten Welt oder Christus ist im Befreiungskampf in Nicaragua, also auch mit einer aktiven Note. Und diese Fragestellung, wo ist Christus heute, die habe ich immer als besonders spannend empfunden und gleichzeitig sehe ich bei ihr, dass sie in einer, ja, also in einem fast kühnen, ja, doch kann man nennen, in einem kühnen Schritt immer wieder Theologie und Christus bezieht auf Phänomene der Wirklichkeit, der Gegenwart. Also zum Beispiel, wenn sie darüber spricht, in dem Büchlein Wählt das Leben, das sehr viele Menschen gelesen haben, auch in Gruppen in Ostdeutschland, dass Christus die Würde des Lebens ist. Und das dann schon auch ein bisschen in der Rezeption von Erich Fromm. Das Konsumieren, das Gegenteil von einer dem Menschen zugesprochenen Würde in der christlichen Existenz ist. Und wenn wir in den Habenstrukturen dieser Welt sind, verdinglichen wir, werden empathielos und vor allem auch nicht zum Widerstand fähig. Mhm. Und diesen direkten Schritt, Glaube an Jesus Christus, heißt Widerstand im Blick auf Unrechtsverhältnisse, aber immer konkret am Leid von Menschen orientiert. Dieser Schritt ist im Denken auf jeden Fall eine Herausforderung, in der Praxis für jemanden, der sich auch für Bürgerrechte und politische Fragen interessiert, in der christlichen Dimension auch ein Stück weit eine Bestätigung, auch wenn ich manches vielleicht anders konnotieren würde. Aber dieser Zugang zur Würde des Menschen, zugleich ja so ein wichtiger Artikel in der Verfassung, Ausgangspunkt in der deutschen Verfassung, zeigt auch wieder, dass sie in den Rechtsverhältnissen durchaus denken kann oder denkt, die Bundesrepublik bereithält. Allerdings finde ich, in ihrer Ablehnung des Westens geht sie dann eben den nächsten Schritt nicht, denn im nächsten Satz von Artikel 1 des Grundgesetzes ist von den unveräußerlichen Menschenrechten die Rede, auf die sich Deutschland verpflichtet, mit dem Ziel für Gemeinschaft, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt, heißt das wirklich, sich einzusetzen. Und sozusagen, dass die westliche Tradition noch immer der gute Begriff ist, eigenes Unvermögen und Kritikwürdiges in der Sphäre der Kritik und damit in der Sphäre der Veränderung zu halten, das kommt mir zu wenig vor. Und da ist sie mit einem dritten Weg und einem etwas verschlungenen Weg im Blick auf den Sozialismus und auch auf den real existierenden Sozialismus in den östlichen Ländern unterwegs und hat zum Beispiel keinen theologischen Begriff dafür gefunden, dass man zwischen Kommunismus und Sozialismus zu unterscheiden hätte.
Das scheint ein durchaus spannungsreiches Verhältnis gewesen zu sein. Also einerseits Christus an der Seite der Unterdrückten, der Schwachen, der Aufruf zum Widerstand, wo du als auch bürgerrechtlich engagierter Mensch, du hast die Zeitschrift Radix rausgegeben, systemkritischen Texten, ja durchaus dich auch angesprochen gefühlt haben könntest und auf der anderen Seite aber Systemkritik jetzt gerade auch formuliert hast, die man auch an Dorothee Sölle wenden hätte können in diesen Zeiten der Kritik am real existierenden Sozialismus. Vielleicht bleiben wir noch mal einen Moment in diesem Spannungsfeld. Feld? Hat sich das irgendwo niedergeschlagen in Diskussionen, die du geführt hast, die du erlebt hast?
Also
hast du
schon
ein paar Namen genannt auch?
Im Untergrund Verlag der Radix-Blätter in den Büchern und Flugschriften, die wir damals in der zweiten Hälfte der 80er Jahre gemacht haben, ist sie nicht vertreten. Mhm. Das ist kein Zufall. Das heißt nun nicht, dass Dorothee Sölle nicht für mich in der Auseinandersetzung als Theologe wichtig gewesen ist. Aber die Redaktionsgruppen, die Projekte im Verlag gemacht haben, hatten da keine Beziehung, weil sie galt wirklich auch als systemnah. Sie war sozusagen nicht Petra Kelly, die vielleicht beide emotional was Ähnliches hatten, nämlich gebrochen zu sein und so auch die Fähigkeit, durchlässig für Gefühle und Ansichten anderer zu sein und dann an der Seite von Leuten wirklich zu stehen, auch von Leuten, die ganz anderer Herkunft sind. Aber sie hat diesen Schritt zur Systemkritik des Ostens erst sehr spät vollzogen. Und da ist sie doch in den politisch-oppositionellen Kreisen nicht wirklich mehr rezipiert worden. Also auch in der Friedensbewegung, in Andachten natürlich ist sie rezipiert worden. Aber ich kann mich nicht erinnern, bei den Friedensseminaren, die wir ja zahlreich in Mecklenburg oder hier in Sachsen, in Königswalde gemacht haben, dass sie da eine Rolle spielte, weil das, was sie existenziell thematisiert, die Ungerechtigkeit, die der Westen zum Beispiel oder vor allem in der Zweidrittelwelt zu verantworten hat, das war ja nicht unsere Lebenswirklichkeit, sondern bei uns kam es darauf an, mal diese Ungerechtigkeit, die hier im Land herrscht, zu thematisieren und die Ängste, die damit verbunden sind, etwas zu überwinden. Und da war Dorothee Sölle nicht eigentlich hilfreich. Aber auf einer Meta-Ebene war sie hilfreich, für Theologen war sie hilfreich. Also insbesondere das politische Nachtgebet hat viele Leute schon beschäftigt. Also auch dieses Zustandekommen 1968, ich bin ja auch, gehöre auch zu denen, die sagen, es gibt Bezüge zwischen, geistig gibt es Bezüge zwischen 1968 und 1989. Und wenn man das bejaht, wird man dann sehr schnell auch und ein wenig erforscht die gewaltigen Unterschiede sehen und artikulieren. Und dieses Zustandekommen des politischen Nachtgebetes, das finde ich auch bis heute etwas Faszinierendes, kann man auch vergleichen mit dem Zustandekommen der Friedensgebete in Ostdeutschland, sozusagen aus einem Verbot auf dem Essener Kirchentag, also ein bisschen verbannt auf 23 Uhr, wir wollen eigentlich einen politischen Gottesdienst machen, also Fragen der Polis, ist eigentlich irgendwie auch völlig normal, in einem Gottesdienst zu sprechen, aus so einem Verbot entsteht so ein Impuls, wenn wir in die Nacht verbannt werden und ja eh die Dunkelheiten dieser Welt thematisieren, dann nennen wir es das politische Nachtgebet und dann ist es dabei geblieben. Und in Köln, in der evangelischen Kirche, in der sie dann Heimat gefunden haben, war dann die Anfangszeit 20.30 Uhr. Und es hieß immer noch politisches Nachtgebet, da hätte es vielleicht auch noch Abendgebet heißen können. Also es ist so eine eigene Poetologie aus dem Widerstand heraus, die Menschen fasziniert. Dort wird Wahrheit gesprochen, weil es um uns selbst, unsere Gedanken, Einsprüche, auch unsere Fragen, die wir an die Politik haben, geht und dafür findet sich eine liturgische Sprache. Mhm. Und ich glaube, da hat sie auch wirklich, da, wenn es um die Wirkungen auf den Osten geht, hat sie dort das meiste geleistet, wenn man so sagen will. Mhm.
Du sprachst jetzt von einer Analogie, also ja, einer Stimmung, einer Strömung, die sich durch Verbot und dem Raum, den Kirche für Thematisierung von politischen Fragen geboten hat, ergeben hat. Ist es mehr als nur eine Analogie? Also das Nachtgebet und die Friedensgebete haben ja auch strukturell Verwandtschaft.
Ja.
Gibt es dort belegbare Einflüsse, die du berichten könntest?
Ja, das ist ziemlich eindeutig. Und zwar die Rolle des ersten Teils in den Friedensgebeten und in den politischen Nachtgebeten, die man mit Analyse oder Informationsteil oder Zeugnis der Betroffenheit beschreiben kann, wo sich Gruppen treffen. Sie haben vielleicht irgendwas erlebt, das empfinden Sie jetzt nachdrücklich als zum Beispiel Polizeigewalt des Staates bei einer Demonstration oder Ungerechtigkeit im Sozialsystem oder ein vom Zaun gebrochener Krieg, von wem auch immer. Und man versammelt sich relativ spontan, beziehungsweise man setzt dieses Thema aktuell und versucht da eine Analyse zu bringen. Und dass genau die ist damals auch von dem Präses Beckmann und nicht nur von Kardinal Frings, Kölner Diözese, Rheinische Kirche, kritisiert wurde, ist genau der Punkt, wo es auch theologisch, wie ich finde, interessant wird und ganz ähnlich mit unseren Verhältnissen ist. In unseren Verhältnissen meint jetzt den ostdeutschen Verhältnissen und dem Einfluss der Friedensgebete im Blick auf friedliche Revolutionen und Ähnliches. Als die Ausreisebewegung sich in Ostdeutschland formierte und die Leute in die Nikolaikirche strömten, da kam aber auch dann die Pfarrer zu jedem Friedensgebet. Vorher sind es ja oft die Gruppen auch allein gewesen, die auch in der Nikolaikirche in einer Kapelle über Jahre seit 1982 die Gebete gehalten haben. Das heißt, dort, wo der Einspruch besteht, dass es vielleicht doch Dinge gibt, die wir nicht thematisieren sollten in der Kirche, beziehungsweise Leuten nicht den Raum geben, das thematisieren zu können, so wie heute Christoph Wonneberger zu mir sagt, es ist eine Schweinerei, dass ich kein Friedensgebet machen kann, für die Gruppierungen Querdenker und so weiter und so weiter. Kann man auch mal auf sich wirken lassen, dass genau dort eine ganz wichtige Übereinstimmung ist, sozusagen die Kirche, die sich der Realität des politischen Bewusstseins der Menschen und der sozialen Fragen und der internationalen Fragen stellt. Ich finde, das ist die wichtigste Übereinstimmung. Mir ist dann aufgefallen, dass wir in der ostdeutschen Situation etwas traditioneller dann gewesen sind. Also ich habe auch mal eine Untersuchung dazu geschrieben, wo ich von einem Trialog gesprochen habe, nämlich aus Zeugnis der Betroffenheit, Verkündigung und Gebet. Und dieses Momentum der Verkündigung, was viele sehr wichtig empfinden. Häufig sind dann die Losungen genommen worden, die Hanghuter Losungen oder ein Wochenspruch oder anderes, wo man sich sozusagen mit der Tradition der Kirche dann auf diese aktuellen Fragen bezieht. Das ist nochmal ein Unterschied zu dem, was Meditation und Liturgie auf der zweiten Ebene des politischen Nachtgebetes ist. Und dann auch durchaus das dritte ist ein anderes, nämlich die Fürbitten. Die Fürbitten sind ja in heißen Zeiten der Friedensgebete keine so streng vorbereitet gewesen. Ich habe das noch erlebt, wie Leute dann nach vorn gehen, einfach eine Beschreibung. Ich sehe noch, ich habe mit Friedrich Schollemer am 9. Oktober in seinem Arbeitszimmer gesessen und wir haben vorbereitet für den 10. Oktober in Wittenberg, ich war damals im Predigerseminar in Wittenberg, Friedensgebet in der Schlosskirche mit anschließender Demonstration. Und da spielte genau das dann eine Rolle in dem Gebet, dass da Menschen nach vorn gingen. Ich sehe noch eine Frau so in einem Kordanzug da stehen und offensichtlich das erste Mal vor so vielen Menschen sprechend schildert sie, wie sie die Erziehung ihres Kindes im staatlichen Kindergarten empfindet. Um dann, wirkt auf mich nicht christlich sozialisiert, ein echtes Gebet zu sprechen in dem Raum vor ein paar hundert Leuten. Mhm. Und dieses Momentum, dass das Gebet so stark ist, das sehe ich bei dem politischen Nachtgebet der Kölner nicht in dem Maße, das ist alles doch sehr vorbereitet. Und die Friedensgebete in Ostdeutschland haben spontanere Elemente, das ist teilweise heute noch zu erkennen. Aber die Struktur der Friedensgebete ist absolut beeinflusst von diesem politischen Nachtgebet. Und wenn man so will, ist es aus einer linken Identität von Friedensbewegungsnähe in Ostdeutschland inzwischen und auch dann in Gesamtdeutschland gewandert in das, was man dann gerne die Mitte nennt oder in eine größere Breite. Heute werden Friedensgebete gehalten, wenn es einen schweren Unfall gegeben hat und Menschen sind gestorben. Dann möchte man eben den inneren Frieden wiederfinden oder mit den Hinterbliebenen eine Solidarität teilen. Das heißt, man kann heute sogar, wenn man mal positiv von dieser Tradition auch den Bezug zum Kölner Nachtgebet mehr sprechen würde, durchaus überlegen, ob man eine kleine plurale Agenda auf EKD-Ebene macht, um den Gemeinden diese Aneignung der Wirklichkeit nahezubringen und mehr noch zu ermutigen, zu Friedensgebeten zu kommen. Eben aus diesem Grund, dass es eine sehr gute Möglichkeit ist, einen Teil der Bevölkerung abzuholen, die sich engagieren wollen, aber die die geistliche Vergewisserung in ihrem Leben nicht mehr so erfahren haben, aber dort vielleicht punktuell einmal mitkriegen. Und ich habe es ja selbst schon auch erlebt, dass sich Menschen durch solche geistlich-politische Praxis zum Taufkurs anmelden.
Das ist ja durchaus eine spannende Bewegung, die du jetzt nachgezeichnet hast, vom politischen Nachtgebet über die Friedensgebete hin zu ja so fast schon institutionalisierten bürgerlichen Friedensgebeten.
Ja, ja.
Wenn ich das nochmal auf mich wirken lasse, dann klingt das ja so, als ob man von diesem Widerständigen, dass die noch nicht glatt gebürsteten Texte von Sölle, die wir, wo wir gerade vorhin gesprochen hatten, haben, über das liturgisch-kirchliche bis hin jetzt ins institutionell-bürgerliche, ob das ein ganz glatter Weg wäre. Das passt für mich erstmal noch nie zusammen. Also braucht es nicht auch diese Widerständigkeit, dieses grob gehobelte, dieses nicht glatt gebügelte auch weiterhin. Also was trägt Sölle für heute aus, wenn wir nochmal von dem Weg der Friedensgebete ein bisschen wegschauen und gucken. Also ich nehme mal so ein Topos Gott ist tot, ja. Das sind ja Reizworte, auch heute noch Reizworte in Theologie, womit sie eine Kritik am Theismus verbindet, die ja nicht weniger relevant geworden ist, seit sie es formuliert hat. Aber ich erlebe darüber wenig Diskussion. Braucht man wieder mehr auch so grob gehobelte, nicht glatt gebügelte, widerständige Denker?
Sicher. Also sicher würde uns das gut tun. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die aus dem Kreis der Kirche, aus dem engeren Kreis der Kirche wirklich kommen. Und ich sehe leider auch nicht, dass es Menschen gibt außerhalb der Kirche, die sich Theologie aneignen, um gesellschaftskritisch wirksam zu sein. Das ist ja geschehen damals, rund um 68.
Was heißt das? Was ist geschehen, dieses Aneignen von Theologie von außen, von einer säkularisierten oder eigentlich einer kirchlich kritisch groß gewordenen Jugend?
Ja, also man kann ja durchaus, das ist ja heute en vogue, dass man auch so ein bisschen transzendent ist und dass man gewissermaßen die Philosophie anstelle der Theologie setzt, dass man stark in Sinnvergewisserung, Lebensberatungsdimensionen und so denkt. Aber das ist erstaunlich unpolitisch, auch weil die Wirklichkeit, wenn man jetzt vor allem den Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Aporien und Dilemmata denkt, da wird es ganz sinnfällig, dass man sich dann da doch lieber in eine eher private Transzendenz zurückzieht, ähnlich dem, dass mit preußischem Geleit es mal hieß, dass der Glaube privat sei. Und ich sehe nicht und ich will auch nicht herbeireden, dass Menschen heute für mich am Horizont auftreten, die das verkörpern. Also von Luisa Neubauer weiß man, dass sie in der evangelischen Jugendarbeit in Hamburg sozialisiert worden ist. Sie präsentiert das aber nicht öffentlich. sie ruft nicht auf zu einem Schweigemarsch und irgendjemand trägt dabei ein Kreuz mit, öffentlich. Das könnte ja andere abschrecken, die nicht religiös sozialisiert sind. Jetzt gehe ich mal in eine Vermutung. Und es ist hier eher daran zu denken, dass wir uns ja auch multikulturell und interreligiös aufzustellen haben, etwa wenn wir an die Klimakrise denken, als weltweites dramatisches Phänomen. Sie gehört eben nicht zu denjenigen, obwohl eine der bekanntesten Personen im kritischen Diskurs, die diesbezüglich Impulse gibt, obwohl sie es sozusagen von ihrer Prägung her ja könnte. Also ich sehe das nicht. Vielleicht kann aber aus dem bürgerlichen Gebrauch des Friedensgebetes auch nochmal was geweckt werden oder entstehen. Also ich glaube, heute ist eher so, dass eine radikale Individualethik sich verbindet damit, dass ich leben will, dass ich nicht beitrage, diese Welt zu zerstören. Da gibt es, glaube ich, eine gewisse Übereinkunft, die ist auch nicht spezifisch christlich, dass Leute ihr Leben gewissermaßen hart an der Realität, aber persönlich sinnerfüllt gestalten. Das sehe ich also unter jungen Leuten. Ob das die einen sind, die kein Fleisch mehr essen wegen Tiertransporten, ob das die nächsten sind, die niemals Auto fahren wollen wegen der Klimakrise, ob das wieder andere sind, die dem Konsumismus absagen, indem sie wie Bekannte von mir sagen, wir nehmen unsere Vierzimmerwohnung in Berlin, machen eine Dreizimmerwohnung, wir arbeiten beide nur noch 4 Tage und nicht mehr 5 Tage in der Woche. Also es gibt verschiedene, ganz stark individual ethisch konnotierte Antworten auf globale Herausforderungen. Das ist das, was meines Erachtens gerade läuft und die Leute auch mal auf die Straße bringt und mal eben diese eher individuellen Antworten. Aber ich sehe nicht, dass sich das spezifisch religiös konnotiert. Das ist schade. Also wenn wir jetzt schon so weit sind, könnte man wirklich sagen, dass nach dem politischen Nachtgebet mit dieser Viergliederung von Informationen, Meditation und ja auch Gespräch und Aktion. Aktion ist ja nach den Friedensgebeten auch manchmal der Fall, aber nicht so programmatisch. Die sind ja dann auf die Straße gegangen, immer gleich, auch in der Nacht und so. Dass danach diese Breite der Friedensbewegung auch durch die Revolution von 89 nochmal gewissermaßen bestätigt und in verschiedenste Milieus eingewandert. Wer hält nicht heute alles, Gott sei Dank finde ich, Friedensgebete, das ist gut. Wäre schon nochmal zu fragen, auch von Söllischem Denken her, ob da nicht eine nächste religiöse Bewegung zu provozieren wäre, öffentliche Anliegen in einem religiösen Gewand und in einer Authentizität individueller glaubender Stimmen zu formieren. Das wäre eigentlich dran. Ich würde sagen, dass es dran wäre, angesichts der vielen, vielen Herausforderungen, in denen wir stehen.
Es war in den 80ern, in den 60ern relativ leicht festzumachen, wer Recht hat und wer nicht Recht hat. Es gab eine starke Möglichkeit einzuteilen in richtig und falsch. Und wir merken heute, dass wir vor einer so komplexen Situation stehen, dass die Antwort allzu oft individualistisch ist, wie du das beschrieben hast. Dass es gar nicht mehr so wirklich die großen Erzählungen gibt, die uns helfen, Positionen zu finden. Also sind wir nicht in einer ganz anderen Situation? Und was wäre dann ein Impuls, der von Sölle ausgehen könnte, der das aber auch ernst nimmt?
Ich denke, dass da ein Wahrheitsmoment drin ist, dass in diesem wenig religiös voraussetzungsvollen der ostdeutschen Situation so eine neue Methode ganz gut verfangen konnte, auch unter Massen. Da geht es um uns. und um unsere Themen. Ich habe übrigens in Gemeinden öfter erlebt, auch in der ersten Gemeinde in Eberswalde, dass die Leute sehr traurig waren in den Gemeinden, dass die Leute nicht in der Kirche geblieben sind und sonntags zu den Gottesdiensten gekommen sind. Und ich habe ihnen versucht, eine andere Erzählung anzubieten, nämlich schön, dass überhaupt mal Leute gekommen sind, die anders sind, angesichts dessen, dass wir ja vor allem im Inneren kommunizieren. Neulich beim Theologischen Studientag der Theologischen Fakultät stellte jemand die Frage, wer mit Konfessionslosen Kontakt hat. Und da waren vielleicht 70, 80 Leute, Pfarrerinnen und Pfarrer, aber auch ehrenamtlich mit Prädikanten und so im Raum. Und da waren das 4, 5, zu meinem Entsetzen, die mit nicht konfessionell geprägten Menschen regelmäßig Kontakt haben. Und es waren zugleich auch alle entsetzt, dass es so ist, wie es ist. Und wir darüber reden, dass die Kirche mehr im Sozialraum agieren müsste und. Ja. Es gibt jetzt auch verschiedene Modelle, die da entwickelt werden. Von dem, wie die Dinge entstehen, entstehen sie anders. Entstehen sie nicht als Teil konzeptionell geprägter Strategien, sondern sie entstehen nachts oder im Gespräch von drei Leuten oder in einer brisanten Situation, wo jemandem eine Formulierung parat ist. Ja? Und das würde ich eigentlich jetzt doch sehr unserer Kirche auch wünschen, dass aus ihr heraus oder im Umfeld oder von außen solche Impulse auf diese verworrene Welt wiederkommen. Welche Topoi sind aktuell? Ich glaube, der Stellvertreter-Gedanke nicht wirklich. Der hat funktioniert in ihrem Denken auf diese westliche Hemisphäre. Der hat nicht die ganze Welt in Blick genommen. Der hat nicht den Gulag in Blick genommen. Der hat nicht die 2 Millionen Opfer in Kambodscha, der kommunistischen Diktatur in den Blick genommen. Und selbst als die furchtbaren Verbrechen in Ruanda waren, hatten wir in dieser Denktradition und auch in der Denktradition der Friedensgebete nicht unbedingt die Antwort. Und wir hatten auch nicht beim ersten Irakkrieg die Antwort, als Saddam Hussein ein Land einverleiben wollte, so wie Herr Putin jetzt ein Land einverleiben wollte. Ich habe das Vertrauen, dass denkende Menschen in kleinen Gruppen sozusagen akademisch verantwortet, aber hart an der Realität zu Stichworten und Formulierungen in der Lage sind, die Zukunft der Gesellschaft, aber auch die Zukunft der ökologischen Herausforderungen gewissermaßen mit Ideen, die uns begeistern, die man verleiblichen kann, in ein Verhalten überführen kann, überzeugen kann. Es muss also ein Ausdruck der Freiheit darin liegen, wie eine Bewegung entsteht. Ich muss aber ehrlich sagen, dass der zentrale Gedanke von Dorothee Sölle, dass Christus nur unsere Hände hat, nicht diese spirituelle Aufmerksamkeit wecken kann, weil es am Ende und zu Ende gedacht dann doch in einem Imperativ sich verliert. Tu etwas. Und es muss mehr sein. Du bist erfüllt von einem Lebensgrundsatz. Du bist erfüllt davon, dass das Leben ein Geschenk ist. Und da sind wir durchaus auch in ihrer Poetologie, der konkreten Poesie, die sie da so auflegt. Da gelingt ihr das doch ganz beeindruckend, wie ich finde, den christlichen Glauben auch immer wieder zur Sprache zu bringen. Aber die theologische Denkfigur für das, was jetzt passieren muss, die müssen wir auch jetzt neu erfinden.